Wenn du heute in Zürich gewesen bist, dann hast du wahrscheinlich Haufen Menschen gesehen, die mit Fähnchen gewunken haben und hast vermutlich sowas gehört. Nein, das ist kein Fußballspiel im letzten Grund und auch kein Klimastreik, sondern die erste Mai-Demo am Tag der Arbeit. Du hörst Kanal K heute mit einem Special ganz ums Thema Arbeit. In dieser Stunde reden wir unter anderem mit der Christina Michel von der Unia und der Anna Tschönke von der Berufs- und Laufbahnberatung. Haufen interessante Facts rund ums Thema Arbeit. Aber der einzige, der jetzt für dich arbeitet, ist dein Radio mit Musik, die zum Thema passt. Jetzt hörst du McEnroe mit Working in the Factory. Für dich am Mikrofon, der Michi Gobeli.
Things ain't what they used to be. Working in the factory. Going to the picture show. Listen to the radio. And it was okay not to know. Not to know. For your family. Buy a big house and live together happily. From birth to the funeral. And it was okay not to know. Not to know. Things ain't what they used to be. Working in the factory, going to the picture show, listen to the radio, and it was okay not to know, not to know. Was in black and white, and people knew wrong from right, and kids never stayed out all night, and a tough day at the office meant an extra call or two, and you knew all of your neighbors, and your neighbors knew you, and if you read it in the paper, then it had to be true, and you voted for your mayor, and you had no world views, if your country went to war, you'd sign up in a minute, and you'd give your life and more, to protect the people in it, and that knock at the door, is probably not a sales call, is it, just a visit. Saying hello, or the town physician. Back when a house call was possible for the average citizen, and the difference between the poor and rich was just a stitch. The working man felt like a fringe. There was no such thing as a cynic or pessimist. We never let anything get the best of us, and everybody read books and had discussions, and people ate properly enough for substance, and no one had heart attacks, cancer, or AIDS, and people furnished their homes with things that they made. Is this really how it was, or am I being naive? I can't believe that it wasn't better before I was conceived. Is it overpopulation, or too much technology, or is life better today than it's been for centuries? If I knew about the past, I could make a comparison, bet my grandparents know, but I'm so used to ignoring them, and my instinct is telling me to change. You can't change direction if you don't know where you're headed in the first place. Ain't what they used to be, working in the factory, going to the picture show, listen to the radio, and it was okay not to know, not to know. For your family, buy a big house and live together happily. From birth to the funeral, and it was okay not to know, not to know. Things ain't what they used to be, working in the factory, going to the picture show, listen to the radio, and it was okay not to know, not to know.
Stell dir vor, du gehst am Morgen ins Büro und kommst vom Chef die Kündigung über, die völlig ungerechtfertigt ist. Du bist kein Jurist und einen Anwalt kannst dir schlichtweg nicht leisten. In dem Moment brauchst du eine Organisation, die dir helfen kann. Und das ist die Gewerkschaft. Die Lindita Aliu hat sich in einem Intro mit dem Gewerkschaftssekretär vom Aargauischen Gewerkschaftsbund Roman Hostetter über die Wichtigkeit vom 1. Mai unterhalten und eine Zeitreise durch die Geschichte der Schweizer Gewerkschaften gemacht.
Roman Hofstädtler, wo haben Sie den 1. Mai gefeiert und wie hat Ihr bisheriges Programm ausgesehen?
Ich habe den 1. Mai in Aarau verbracht. Wir haben ein Rahmenprogramm gehabt, ab dem Nachmittag um 1. Wir haben uns besammelt für eine kleine Demo. Wir sind in Aarau unter anderem bei der Altstadt umgezogen und haben nachher noch Ansprachen gehabt, unter anderem vom Endo Anaconda. Und nachher werden wir noch ein Konzert haben.
Okay, das klingt ja spannend. Und was sind das Jahr die Kernthemen am 1. Mai?
Das Motto von diesem Jahr ist «Mehr zum Leben». Und das Motto ist eigentlich zusammenfassend für die aktuelle Situation und auch die Forderungen von den Arbeitnehmenden. Also wir haben die aktuelle Situation, dass Millionen Boni wieder eingestrichen werden, die Löhne stagnieren oder werden nur minim erhöht. Ein aktuelles Thema, wo Menschen mega belastet sind, die steigenden Krankenkassenprämien. Und da wird es auch eine Initiative geben von der SP. Das ist der erste Schritt, dass die Prämienbelastung auf 10% gesenkt wird. Und das wird auch vom SGB gross unterstützt.
Tag von der Arbeit, 1. Mai. Wie wichtig ist der Tag für den Aargauischen Gewerkschaftsbund?
Der Tag ist enorm wichtig. Zuallererst, dass man an Errungenschaften aus der Vergangenheit, dass man auf die zurückschaut, dass man an die erinnert wird. Ich meine, da in der Schweiz zum Beispiel Errungenschaften wie ein AHV 1948 oder die Einführung von der flankierenden Massnahmen. Das sind wichtige Errungenschaften, wichtige linke gewerkschaftliche Errungenschaften, wo es auch weiterhin zu schützen gilt. Und gerade der 1. Mai ist ein enorm wichtiger Tag, um das Ganze bewahren und einem das Ganze wieder ein bisschen bewusst machen.
In der Schweiz wird der 1. Mai seit 1890 gefeiert. Was hat man können erreichen seitdem?
Etwas sehr Wichtiges war, das hat man gerade letztes Jahr das Jubiläum gefeiert, das war der Generalstreik 1918, wo man Forderungen hatte, wie ein Frauenstimmrecht von einer 48-Stunden-Woche. Wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel die AHV, die man 1948 können einführen konnte. Ich denke, das sind so Meilensteine, wo es gilt, am 1. Mai wieder zu feiern und einem wieder bewusst zu machen.
Roman Hofstädtler, zurück in die Gegenwart. Welche Themen sind denn beim Aargauischen Gewerkschaftsbund im Moment aktuell?
Momentan aktuell sind zwei Themen. Das eine ist der Lohnschutz. Wir wissen alle, dass wir demnächst werden über ein Rahmenabkommen abstimmen. Und der Lohnschutz, der muss natürlich weiterhin gewährleistet werden. Und das andere grosse Thema ist der Frauenstreik am 14. Juni. Trotz einem Frauenstimmrecht, trotz einem Gleichstellungsgesetz, wo in der Bundesverfassung verankert ist, sind Frauen immer noch von niedrigeren Löhnen und Sexismus und sexueller Gewalt betroffen, auch am Arbeitsplatz. Und der 14. Juni soll ein Zeichen sein dafür, dass jetzt mit dem Schluss ist.
Als Schlussfrage, Roman Hofstädtler, wie sehen Ihrer Meinung nach die idealen Arbeitsbedingungen der Schweizer Arbeitnehmer in der Zukunft aus?
Die sehen für mich so aus, dass die Arbeitnehmenden viel mehr sollten die Entscheidungen von Betrieben können Eingriff nehmen, dass das Ganze auch ein bisschen demokratischer wird, dass man sich auch besser kann wehren, wenn es zu Massenentlassungen soll kommen oder zu Lohnkürzungen, zu Arbeitszeitverlängerungen. Mir ist sehr wichtig, dass man sich organisiert innerhalb von einem Betrieb, innerhalb von einer Branche und sich dann so kann mit den Gewerkschaften zusammen gegen solche Veränderungen, die sich negativ auswirken können, wehren.
Ja, und wie realistisch ist denn die Wunschvorstellung?
Wie realistisch ist die? Ich glaube, es ist nicht blauäugig, wenn man das Gefühl hat, dass das möglich ist. Ich habe das Gefühl, man hat auch in der Vergangenheit gesehen, wenn es zum Beispiel gerade in den letzten zwei Jahren, wo man wieder neue Gesamtarbeitsverträge hätte können aushandeln. Man kann sehr viel erreichen, wenn man sich wirklich innerhalb von einer Branche oder von einem Betrieb organisiert. Das bietet eine enorme Chance und ich finde immer, zusammen kann man die Ziele auch erreichen, die man hat.
Das hoffen wir doch auch. Roman Hofstädtler, vielen herzlichen Dank für das Interview.
Danke auch. Merci.
Lindita Aliu im Interview mit Roman Hofstädtler vom Aargauischen Gewerkschaftsbund zum 1. Mai.
Kanal K.
Schaffen ist meistens Routine. Aber Routine muss nicht immer etwas Negatives sein, so wie wir jetzt beim nächsten Song hören dürfen. Gina Easton mit 9 to 5 auf Kanal K. Tag der Arbeit und du hörst die Sendung zu dem Thema auf Kanal K. Für was schaffen wir? Warum krampfen wir jeden Tag? Heute, am 1. Mai, ist es mal Zeit, um ein paar Gedanken zu hören. Der Kapellan Ratnam hat sich hier im Haus von Radio Kanal K zu Aarau umgelost und den Mitarbeitern die Frage gestellt, wie wichtig die Arbeit eigentlich ist. Hier die Antworten.
Ja, mir ist wichtig, weil es im Leben, also weil es eine Struktur auch im Alltag gibt. Und jetzt in meinem Fall ist es eine sehr soziale Arbeit, wo man mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommt. Darum ist mir das wichtig, weil man halt viel, ja, weil es ein Unterschied ist, zum Nicht-Schaffen, weil man einfach mit sehr vielen Leuten in Kontakt kommt. Und das schätze ich sehr.
Die Arbeit ist für mich sehr wichtig, weil es einen relativ grossen Teil ausmacht, wenn man so den Tag, wo ich arbeite, anschaut, zum einen. Und was mir vor allem wichtig ist, dass ich sinnvolle Arbeit mache, also dass ich das Gefühl habe, da wo ich aufstehe am Morgen und nachher dann gehe erledigen, bringt auch anderen Leuten etwas, das ist für mich sinnvolle Arbeit. Und gleichzeitig denke ich aber auch, Arbeit ist nicht alles, also es gibt noch anders, wo man kann machen im Leben, beispielsweise auch die Familie, wo ganz wichtig ist. Also insofern sehr wichtig und trotzdem aber auch nicht unbedingt das Allerwichtigste vom Leben.
Also ich finde allgemein Arbeit wichtig, weil schließlich braucht man Geld, um sich zu finanzieren, und ohne Arbeit kann man sich nichts leisten, bekommt man kein Geld über, und es hat noch einen Pluspunkt, dass man bei der Arbeit neue Leute kennenlernt und so sein Umfeld erweitert.
Die Arbeit finde ich sehr wichtig, da man auch zusammen etwas macht mit anderen Menschen und dass man auch eine Beschäftigung hat, die man alltäglich kann dann machen.
Ja, für mich ist meine Arbeit sehr wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, was mein Leben wäre ohne Arbeit eigentlich.
Arbeit ist mir sehr wichtig. Zum einen natürlich vom Einkommen her. Wir müssen ja irgendein Einkommen haben, um unser Leben finanzieren können. Zum anderen sollte Arbeit aber auch Spass machen. Also man sollte etwas machen, was einem erfüllt, was Sinn macht, was Freude macht.
Ja, wichtig. Es ist wichtig zum Überleben. Ja, es hat schon eine Wichtigkeit, weil es einfach auch einen Grossteil vom Leben in dem Sinn einnimmt, vom Alltag. Also sprich, ist es auch wichtig, mit was man für Leute zusammenarbeitet und dass einem die Arbeit auch gefällt. Und natürlich auch zum Überleben. Also von dem her ist es schon etwas Wichtiges.
Es ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Vielmehr ist es auch, was für eine Arbeit das ist, ob es einen erfüllt. Grundsätzlich ist es eine Existenzsicherung, also man muss arbeiten. Man hat aber in der Schweiz so viele Möglichkeiten, um sich weiterzubilden, dass es amigs fast ein Überforderung ist, auch zu mithalten. Wir leben in einer Hochleistungsgesellschaft. Und deshalb ist es mir umso wichtiger, dass wir das Work-Life-Balance haben und dass es nicht nur um die Arbeit geht.
Meine Arbeit ist mir sehr wichtig. Also ich finde, Arbeit allgemein ist extrem wichtig für einen Menschen, dass er einen strukturierten Tagesablauf hat, dass er einen Sinn hat, dass er etwas hat, was er sich damit beschäftigen kann. Und für mich persönlich ist die Arbeit einfach so ein bisschen wie eine Art ein Weg, um ja, eigentlich sich selber können in die Gesellschaft eingliedern und seinen Beitrag dazu leisten.
Das also sind unsere Gedanken beim Radio Kanal K zum Thema Arbeit. Und jetzt zeige ich dir mal meine Gedanken, nämlich mit einem passenden Lied «Can't Stop Work For You» von Los No. Wir machen einen Abstecher auf Raja Ampat, einer paradiesischen indonesischen Insel. Wir besuchen den Jonas Müller, einen 28-jährigen Glarner, der dort ausgewandert ist. 2014 ist Jonas Müller zuerst mal für 10 Wochen dort auf Ferien machen. Sehr schnell war für ihn aber klar, dass er dort etwas für die Natur und die Bevölkerung machen wollte. Vor seinen Ferien war er mehrere Jahre bei Electrolux im Management tätig. Anschliessend hat er gewechselt zu der Greenpeace. 2015 hat er sich dann entschieden, auf Raja Ampat zu gehen und sein eigenes Projekt zu starten. Das war der Anfang von seinem Hilfswerk Child Aid Papua. Ziel dieser Organisation sind Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, Umweltschutzsensibilisierungen und verschiedene Gesundheitsprogramme zu entwickeln. Der Seid hat dürfen sein Interview mit dem Jonas Müller über den halben Globus führen. Freut euch aufs Eintauchen in eine andere Welt.
Jonas, sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen, dein ganzes Leben umzukrempeln?
Ja gut, es war nicht so gewesen, dass irgendwann der Moment gekommen ist und ich gesagt habe, so, und jetzt mache ich alles anders, sondern es ist irgendwo ein Prozess. Ich habe nie mehr gewusst in meinem vorherigen Job, dass es nicht das ist, wo ich wirklich lang will machen, es ist nicht das, was mich wirklich befriedigt. Und so ist es einfach ein Prozess gewesen, ja, mal bis zu dem Moment, wo man dann wirklich einmal am Arbeitsort, also am Arbeitgeber dann wirklich einmal kündigen und danach eigentlich andere Sachen anfangen zu machen. Und so hat es mich dann auch nach West-Papua in Raja Ampat verschlagen. Und dann war es ja auch nicht so gewesen, dass ich mir auf Anfang gesagt habe, so, und da bleibe ich jetzt einmal für ein paar Jahre, sondern das hat sich dann auch nach und nach entwickelt mit all diesen Projekten. Also ja, ich glaube, es ist schon, das Ganze ist eine Entwicklung, wo jetzt so ihren Weg genommen hat.
Also hat es in dem Sinne nicht irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt gegeben, weil es ist ja eigentlich schon in dem Sinne eine markante Veränderung, wenn du so einer Welt wie wir leben, in eine andere Welt gehst leben.
Ja, das ist ja so. Also natürlich schon, als ich in der Schweiz war, mir hat das schon immer sehr wenig gesagt, das Materielle und grundsätzlich auch der Lebensstil in der Schweiz hat mir nicht so viel zugesagt. Ich habe oftmals gesagt, ich sehe mich nach einem einfacheren Leben, aber habe mich nie in dieser Art und Weise vorgestellt, jetzt, wie es das da ist. Von dem her, denke ich, hat sich das schon abzeichnet, dass ich vermutlich an einem anderen Ort vielleicht glücklicher bin, mal für die nächsten paar Jahre.
Ja, weil es ist doch beeindruckend, dass du ja eine Karriere eingeschlagen hast und auch in der höheren Etage ja bei Electrolux gearbeitet hast und beeindruckend, dass du dann eben völlig einen anderen Weg eingeschlagen hast.
Ich glaube, dadurch ist dann einfach auch irgendwo durch eine Frage gewesen, halt ehrlich zu sich selber sein, weil es hat natürlich extrem viel, hat dir dafür gesprochen, um dieser Karriere zu folgen. Es hat ja wahnsinnig viele Gründe gegeben, um diesen Weg weiterzugehen. Und es hat viel weniger Gründe gegeben, um dort zu künden. Und eben, wir leben schon in einer totalen Übersicherheit. Und wir tun das viel zu stark gewichten in unserem Alltag. Also ich glaube, dort muss man das Ganze auch richtig können abwägen. Also ich finde es ja auch verrückt, wenn man gewisse Entscheidungen, sage ich jetzt mal, in jungen Jahren mit 20, 25 Schritte oder Sachen nicht macht, mit der Begründung, in 40 Jahren bin ich auf das und das angewiesen. Also ich glaube, es ist ja wichtig, dass man sich das bewusst ist und dass man sich auch die Sachen entsprechend dort überlegen, aber danach wegen dem gewisse Schritte nicht zu machen oder keinen Mut zu haben, das finde ich dann auch wieder verrückt eigentlich.
Wieso hast du eine eigene Organisation gegründet, obwohl du schon bei der Greenpeace eigentlich noch Fuß gefasst hast?
Ich bin dort bei der Greenpeace eigentlich reingekommen, genau, habe dort vorübergehend als Projektkoordinator gearbeitet. Und mir hat dann schon das selbstbestimmte Arbeiten an sich gefehlt und auch, weil ich halt eine direkte Veränderung können beizuführen, das hat mir irgendwo durch gefehlt, im Feld aussen eigentlich direkt zu arbeiten mit den Leuten, zusammen mit der Umwelt.
Und wie hast du denn bei der Bevölkerung das Interesse geweckt oder beziehungsweise irgendwie auf Dringlichkeit aufmerksam gemacht von deinem Vorhaben?
Ich glaube, durch das, dass ich immer mit den Einheimischen zusammen im Dorf gelebt habe, also ich bin der einzige weisse Ausländer, der wirklich mit diesen Menschen da im Dorf und das in ganz Reichen anbaut. Und ich glaube, darum habe ich auch wirklich ein vertieftes Verständnis von ihrer Lebensweise, von der Art und Weise, wie sie funktionieren. Und ich glaube, so habe ich eben auch die Mittel zu mir können, dann auch den Link rüberzubringen, warum zum Beispiel Umweltschutz für sie selber da auch wichtig ist. Ich glaube, es funktioniert nur so, wenn man anschaut, mit grossen NGOs, die haben Mühe, da das Vertrauen zu gewinnen, was ich auch verstehe. Weil die sind sich nicht bewusst, was für tägliche Herausforderungen die Menschen da haben. Und ich lebe mit ihnen da auf Augenhöhe. Und ich glaube, das gibt eine ganz andere Art und Weise, wie man in diesen Themen arbeiten kann. Weil eben wirklich, ich habe die gleichen täglichen Probleme wie die Menschen da auch. Und ich glaube, das gibt da wirklich auch das Vertrauen.
Vermisst du dein Leben in der Schweiz nicht? Und bist ja seit der Auswanderung, soweit ich das recherchiert habe, erst zweimal in der Schweiz gewesen. Und das eigentlich nicht einmal gross, um irgendwie Ferien zu machen.
Das ist korrekt. Ich freue mich natürlich schon auch, dass meine Freunde und Familie mich auch schon da vor Ort sind gekommen besuchen. Das macht natürlich vieles einfacher. Natürlich, wenn ich dann einmal in der Schweiz bin, natürlich schätze ich die einfachen Sachen dann. Also fließend Wasser können haben, durch Strom können zu haben, das sind dann eigentlich ganz einfache Sachen, wo man auf einmal natürlich dann ganz anders anschaut. Aber sonst jetzt zur Zeit passt mir das sehr gut und es ist schön, immer wieder können in die Schweiz zurückkommen. Aber an dem würde ich mich immer freuen, auch wenn es nur für ein paar Wochen ist.
Was ist so das aufregendste Erlebnis, seit sagen wir, das Projekt gestartet hast? Dort?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Es gibt fast täglich eigentlich gibt es so viele absurde Situationen, die ich mir manchmal vorstelle, wenn ich das an Leute in der Schweiz erzähle, die würden mir das gar nicht glauben. Ich denke, die prägendste Erfahrung für mich selber ist natürlich schon die Nahtoderfahrung, die ich hatte, als ich von dem Flowering-Oktopus gebissen wurde, wo das giftigste im Meer lebende Tier ist. Also da bin ich ja innerhalb von wenigen Minuten komplett gelähmt gewesen und ja, haben eigentlich wirklich damit gerechnet, dass es jetzt nicht mehr lange wird. Und die Menschen da vor Ort haben dann eigentlich auf ihre Art und Weise mit ihrer Naturmedizin haben sie mir können helfen, weil es gibt weltweit kein Gegengift für die Art von Gift, die das Tier hat. In einem Spital in der modernen Welt mit dem gleichen Problem vermutlich wäre ich gestorben.
Es ist halt schon interessant, wie ein Mensch sein Leben völlig umkrempeln kann, um solche Projekte auf die Beine zu stellen. Das schafft man nur, wenn man am richtigen Ort anfängt, die nötige Erfahrung und das nötige Wissen mitbringt und mit Motivation und Herzblut dahinter steht. Für weitere Infos zum Jonas Müller und sein Projekt könnt ihr euch auf der Webseite childaidpapua.ch informieren lassen. Du hörst Radio Kanal K mit unserer Spezialsendung zum Tag der Arbeit. Hast du gewusst, laut einer Umfrage vom Online-Netzwerk Xing würde jeder dritte Deutschschweizer gerne seinen Job wechseln. Gründe dafür sind unter anderem, dass sie Jobs suchen, wo ihnen Spass macht, sinnvoll ist, eine geistige Herausforderung darstellt oder sie wollen sich einen Kindheitstraum erfüllen. Der Lohn spielt laut dieser Studie eine untergeordnete Rolle. Unsere Redaktorin Fidan Kirgitz hat sich mit der Berufs- und Laufbahnberaterin Anna Tschönke getroffen und mit ihr darüber geschwätzt, wie wichtig das es ist, den richtigen Beruf für sich selber zu finden.
Ja, und laut der Anna Tschönge von der Berufs- und Laufbahnberatung Zarau ist es wichtig, dass man in der Wahl vom richtigen Beruf in erster Linie Zeit investiert. Bei den Jugendlichen läuft das natürlich etwas anders ab als bei Erwachsenen.
Die häufigste Frage bei den Jugendlichen ist, welcher Beruf passt am besten zu mir. Und bei den Erwachsenen ist es vielleicht so, was ich amigs gesehen ist, dass sie wenn einen Beruf machen, wo sie anderen können helfen, also mehr so ins Soziale einsteigen.
Damit man von Anfang an den richtigen Beruf aussucht, ist es wichtig, dass man im Voraus geht schnuppern. Und das am besten gerade an mehreren Orten, damit man die verschiedenen Jobs auch wirklich gut vergleichen kann.
Was auch wichtig ist, was ich manchmal merke bei den jungen Leuten, dass sie sagen, ja, es hat mir nicht gefallen, ich bin gesehen schnuppern, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann frage ich mich, ja, ist es der Beruf gewesen, der dir nicht gefallen hat, oder ist es mit den Leuten nicht so gut gegangen, dass man da vielleicht auch einen Unterschied macht, ist es der Beruf oder ist es vielleicht auf der Ort gewesen, dass man dann halt wie der gleiche Beruf, wenn es einem gefällt, noch jemand anders noch will schnuppern.
Der Job ist das eine, seine Stärken kennen das andere. Wenn man selber nicht so recht weiss, was man eigentlich richtig gut kann, dann gibt es einen einfachen Weg, das herauszufinden.
Würde ich auch empfehlen, dass sie Leute fragen, die sie gut kennen, eben die Eltern, gute Kollegen, vielleicht auch Lehrer, Verwandte, Bekannte, und so auch herausfinden, mehr über sich selber.
Weil das Arbeiten einen Grossteil von unserem Leben ausmacht, lohnt es sich durchaus genug Zeit in die richtige Berufswahl zu investieren oder später im Leben über eine berufliche Umorientierung nachzudenken. Die Berufs- und Laufbahnberaterin Anna Tschönge meint, dass dabei folgende Kriterien im Vordergrund stehen sollten.
Es soll nicht oder etwas sein, was einem auch Spass macht, was man gerne macht. Es ist nicht gut, wenn man einfach mal etwas anfängt und einfach einmal schaut oder einfach einmal rausschiebt die Entscheidung, was will ich machen. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man wirklich wartet und dann gibt es halt vielleicht nicht mehr viele Lehrstellen und dann nimmt man etwas an, damit man etwas hat. Dann würde ich eher sagen, im Notfall, wirklich so als Notfallplan, ist das 10. Schuljahr sicher auch eine Möglichkeit. Weil also einfach irgendetwas machen, das würde ich jetzt nicht empfehlen.
Weil sonst landet man eines Tages eben genau dort, wo man nicht landen will, bei einer grossen Unzufriedenheit. Man erkennt sich daran, dass man jeden Tag erschöpft von der Arbeit heimkommt und sich ausgelaugt fühlt. Dass man am Morgen keine Lust hat, aufzustehen und dass man immer ganz genau weiss, wie viele Stunden einem noch von seinem Feierabend und wie viele Tage einem noch von seinem Wochenende trennen. Dazu kommt noch die schlechte Laune, die man meistens in den Feierabend und mit ins Wochenende nimmt.
Wie das wir vom Kanal K schauen, dass es mit dem Ausgleich zwischen Arbeiten und Freizeit klappt, hat der Kapellanratnam herausgefunden.
Das ist mir sehr wichtig. Also ich probiere abzuschalten, wenn ich aus dem Büro laufe, probiere abzuschalten, was einem nicht immer gelingt, leider. Aber ich gleiche aus mit Sport hauptsächlich. Ich mache sehr viel Sport. Aber Hobby ist natürlich sehr wichtig, dass man auch andere, also dass man auch Interessen privat hat, dass man so ein bisschen den Ausgleich auch kann schaffen zum Beruf.
Für mich ist es wirklich wichtig, dass ich sage, wenn ich arbeite, arbeite ich. Das heisst, ich komme morgen ins Büro, hocke die 8-9 Stunden konzentriert da, arbeite und nachher schalte ich ab, bewusst. Das heisst, dass ich wirklich, wenn ich heimgehe, sage, jetzt ist fertig, jetzt erhole ich mich, jetzt entspanne ich. Das Gleiche gilt auch für den Mittag. Der Grund dafür ist einfach, dass es wichtig ist, dass man Arbeit und Freizeit trennt, also dass man es wirklich strikt trennt und dass man schaut, dass man in der Freizeit seine Erholung hat, dass man am nächsten Tag wieder mit seinem bestmöglichen Zustand, ist jetzt ein kleines Haschenswort, aber mit seiner bestmöglichen Einstellung, mit seinem bestmöglichen Ergebnis zu der Arbeit auftaucht.
Ja, da gibt es schon diverse Strategien. Also in meinem Job pendle ich pendeln, das heisst, durch das gibt es eigentlich so ein bisschen Trennung, wo man halt im Zug auch ein bisschen die Arbeit nochmal Revue passieren, der Arbeitstag, oder sich auch langsam nachher mit Freizeitsachen zu beschäftigen. Wiederum habe ich jetzt eine Arbeit, wo ich auch sehr gerne privat darüber nachdenke, weil es mich auch persönlich interessiert. Darum ist die Trennung auch nicht immer ganz super möglich. Oder muss eben zum Glück nicht sein. Und das ist eigentlich ein Privileg. Ich weiss, dass es sehr viele Jobs gibt, wo das nicht so ist. Und man wirklich halt das trennt. Und bei mir ist es so, dass es gut sich, eben, dass es etwas ist, wo mich auch persönlich interessiert für die Freizeit.
Meine Arbeit und Freizeit balanciere ich eigentlich so, respektive, das wird mir abgenommen zur Zeit, die Balance, dass ich an 2 Tagen noch daheim bin mit meinen Kindern, bin ich auf die Struktur von meinen Kindern angewiesen, sprich Schulzeiten. Und das gibt mir eigentlich gute Balance, dass ich weiss, beispielsweise am Donnerstag muss ich am 11 Uhr spätestens los, weil ich dann muss heim kochen. Und das geht nicht anders, weil meine Kinder irgendwann heimkommen. Also bist du eigentlich gezwungen, dann nicht wegzugehen. Und das Gleiche ist auch am 2. Tag der Woche, am Freitag, wo ich halt auf die Schulzeiten angewiesen bin. Und das ist eigentlich sehr gut, weil so bleibe ich in der Balance, weil ich einfach gar nicht mehr arbeiten kann, sondern gezwungen bin, den Stundenplan, den man von den Kindern quasi aufgezwungen wird, einzuhalten.
Ich laufe sehr gerne den Rüssen entlang in der Natur. Ich lese gerne, ab und zu mache ich Yoga und entspanne mich auch bei einem guten Film zu Hause, treffe mich sehr viel mit Freunden und Familie, bei einem feinen Nachtessen.
Gutes Balancegefühl zu halten zwischen Arbeit und Freizeit. In der Freizeit vor allem ist es wichtig, halt auch soziale Kontakte zu pflegen, mit Freunden rauszugehen. Für mich wichtig ist noch Musik, weil das mich eigentlich wieder ein bisschen vom Arbeitsalltag überholt.
Ich tue es vor allem so machen, dass ich die Arbeit eher so auf die Unterwoche fokussiere und eigentlich am Wochenende relativ frei habe. Also ich schaue schon auch, dass meine Freizeit eigentlich nicht zu kurz kommt. Sprich, schaue ich auch, dass ich jobmässig nicht etwas mache, wo ich eben ständig muss irgendwie erreichbar sein oder, ich habe lieber eigentlich geregelte Arbeitszeiten, sodass ich auch weiss, wenn ich Freizeit habe und dass ich mir das auch so einteilen kann.
Ja, Freizeit ist auch etwas wichtig für mich. Ich versuche so oft wie möglich eine Balance zu finden und nicht nur an Arbeit denken, sondern um Freizeit und andere Sachen denken.
Jetzt dürfen wir dir ein Lied vorstellen, das du kennst. Geschichte dazu und was das Lied so berühmt gemacht hat, erzählt dir unser Musikredakteur Kevin Foster.
Die Internationale ist wahrscheinlich das berühmteste Kampflied der Welt und ist seit dem späten 19. Jahrhundert ein fester Bestandteil der sozialistischen Bewegung. Die Internationale wurde von Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten, demokratischen Sozialisten und Sozialdemokraten gefeiert. Die ursprünglichen französischen Wörter wurden im Juni 1871 von Eugène Potier geschrieben und sollten ursprünglich im Einklang mit der französischen Nationalhymne La Marseillaise gesungen werden. Die deutsche Version, die Internationale, wurde 1953 von den ostdeutschen Antistalinisten und erneut während der Proteste von 1989 verwendet, die den Kommunismus in Ostdeutschland gewaltlos stürzten. Bis heute ist das Lied die Internationale weltweit in verschiedenen Sprachen bekannt. Hören wir es uns an.
Uns aus den Tränen zu erlösen.
Wer kennt's nicht? Der Wecker schellt am Morgen, du gehst fast aus dem Bett, das Licht blendet deine noch müden Augen, dann der Stress und Hektik, die du beim Arbeiten hast, dann kommst du heim und hast noch knapp genug Zeit, um was zu kochen und ein bisschen den Fernseher einzuschalten. Wie kann man seinen Arbeitsalltag besser gestalten und bewusster arbeiten, so dass die Arbeit wieder ein bisschen mehr als eine sinnvolle Tätigkeit und nicht als notwendiges Übel wahrgenommen wird? Der Janosch Bertoli hat sich mit der Christine Michel, Mitarbeiterin von der Unia, zum Interview getroffen, um über das Thema Arbeitszeit zu unterhalten.
Wie beurteilen Sie das aktuelle Arbeitsrecht in der Schweiz in Bezug auf die Arbeitszeiten?
Unser Arbeitsgesetz ist ein liberales Arbeitsgesetz. Das bietet einen minimalen Schutz, ganz einen wesentlichen Schutz, genau was eben Arbeitszeit und Ruhezeiten bedeutet. Es gibt Möglichkeiten für Ausnahmen für Branchen, die das brauchen, wie zum Beispiel das Spital. Ist klar, dass Nachtarbeit dort nötig ist, aber es ist klar, der Minimalschutz, den brauchen wir und der darf nicht aufgeweicht werden.
Mir gehört ja oft und liest auch oft, dass wir heute zu viel arbeiten in der Schweiz. Inwiefern können Sie dem zustimmen? Inwiefern stimmt das?
Also was man schon kann sagen, ist, in der Schweiz haben wir die längsten Arbeitszeiten in Europa. Und also über 40 Stunden, also 41 bis 42 Stunden im Durchschnitt. Und das ist auf jeden Fall eine hohe Belastung. Man muss aber auch sehen, es gibt Leute, die arbeiten länger, also die zum Teil sehr lange Arbeitstage. Es gibt aber auch Leute, die haben so zerstückelte Einsätze. Gerade auch viele Frauen in Teilzeitstellen würden gerne mehr arbeiten. Das tut man häufig nicht bedenken. Es gibt Unterbeschäftigung. Also es gibt beide Seiten.
In Bezug auf zu viel Arbeiten, bei welchen Branchen besteht da der dringendste Handlungsbedarf?
Also was man vielleicht kann sagen, es ist eben nicht nur zu viel arbeiten, es ist wirklich auch Zeitdruck. Also was man auch feststellen in allen Umfragen, in unseren eigenen, aber auch denen vom SECO. Also der Zeitdruck hat zugenommen, über den die Leute klagen und über Verdichtung in der Arbeit. Also ich denke, der Aspekt, der geht wirklich an Gesundheit und den kann man wirklich für alle Branchen beantworten oder bejahen.
Ein anderes Thema, das ja tagtäglich aktuell wird, ist Globalisierung. Also dass man eigentlich ständig erreichbar sein sollte. Wie problematisch ist die Entwicklung? Haben Sie da Zahlen? Beobachten Sie das?
Ja, also wir reden jetzt da von Digitalisierung. Also genau, dass eben die neuen Technologien, die Mittel eigentlich dazu führen, also das kann auch positiv sein. Es kann zum Beispiel gut sein, wenn man daheim im Homeoffice kann die Arbeitszeit erfassen. Aber es führt dazu, dass man ständig dran ist und auch erwartet wird, dass man Mails checkt, dass man noch Telefonanrufe am Abend entgegennimmt, dass man noch PowerPoint-Präsentationen am Abend fertig macht. Also das, denken wir, ist sehr problematisch und denke effektiv eben die ständige Erreichbarkeit. Das bedeutet eben, dass man zu wenig Erholung hat.
Dann vielleicht als Anschlussfrage, wie wichtig sind kleine und grössere Pausen auch in Relation zueinander in der Arbeitswelt?
Es ist einfach sicher wichtig, dass man eben Pausen macht. Eigentlich so, wie es das Arbeitsgesetz vorgesehen ist, ist es eigentlich eine Pause, sagen wir am Vormittag, eine am Nachmittag. Es ist wichtig, dass man richtige Mittagspause macht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wichtig ist eben auch, dass man sich wirklich entspannen kann am Abend. Also, dass man dann etwas macht, was einem Freude macht, dass man dann Zeit hat für die Familie, für Sport, für Sachen, die eben nicht mit dem Arbeiten zu tun haben. Das ist sicher grundsätzlich sehr wichtig und wirklich arbeitsmedizinisch erwiesen. Also es braucht Entspannung.
Es ist gar noch nicht so lange her in der Schweiz, dass man obligatorisch auch müssen am Samstag arbeiten musste, also eigentlich eine 6-Tage-Woche hatte. Vielleicht jetzt dem entgegengesetzt, wie realistisch wäre eine 4-Tages-Woche?
Es gibt verschiedene Formen von Arbeitszeitverkürzung, aber es ist klar, das ist weiterhin anzustreben, dass es eine Arbeitszeitverkürzung gibt. Man muss eben sehen, einerseits ist eben die Arbeit verdichteter, man leistet mehr, es eindeutig, Produktivität ist höher und eigentlich muss eben der Produktivitätsgewinn oder den Arbeitnehmenden zugutekommen und das kann man eben genau über eine Arbeitszeitverkürzung machen bei gleichbleibendem Lohn.
Ich hoffe, dass du einige Inputs und Tipps mitgenommen hast, um deinen Arbeitsalltag angenehm zu gestalten, so dass dir deine Arbeit Freude macht. Ein Punkt noch. Laut den neuesten Zahlen der EU ist die Schweiz kein Sonderfall, wenn es um die Arbeitszeiten geht. Wenn man die Anzahl der geleisteten Wochenstunden bei Vollzeitbeschäftigung anschaut, dann arbeiten wir nur ein bisschen mehr als unsere Nachbarn. Am meisten geschaffen wird allerdings in der Türkei, mit fast 50 Stunden in der Woche. So, aber jetzt wird es Zeit für ein Lied. Pink Floyd mit Money.
Don't hit me back. Too good, good bullshit. I'm in a high-fidelity first-class traveling sector. I think I need a lift, yes.
Das ist die Sendung von unserem heutigen 1. Mai-Special zum Thema Arbeit, hier auf Radio Kanal K. Als Arbeitnehmer geht man ja vor allem für den Lohn arbeiten. Dazu ist uns die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen wieder in den Sinn gekommen. Die Volksinitiative ist vor 3 Jahren mit 66,9% vom Volk an der Urne abgelehnt worden. Der Luca Foser hat mit dem Daniel Henni geredet, Mitinitiator von der Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und als erstes von ihm haben wir wissen, ob es Initiativkomitee überhaupt noch gibt.
Das Initiativkomitee von der Volksabstimmung, von der eidgenössischen Volksabstimmung für ein bedingungsloses Grundeinkommen, das gibt es natürlich nicht mehr, weil damit ist der Auftrag und der Zusammenhalt aufgelöst. Das ist nicht entscheidend, aber die Idee wirkt natürlich weiter, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Ich habe ja die Initiative begründet, zusammen mit dem Enno Schmidt. Und der Enno Schmidt ist jetzt gerade nach der Abstimmung ja fast noch mehr beschäftigt als voran. Er ist weltweit am Umreisen, ist jetzt in Amerika gewesen, ist in Taiwan gewesen, ist in China gewesen, ist in Japan gewesen, ist in Sri Lanka gewesen, jetzt ist er gerade in Schweden gewesen. Also das Thema, dass die kleine Schweiz da hat, als erstes Land von der Welt über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt, hat natürlich hier Bedeutung, aber es hat eine weltweite Ausstrahlung gehabt. Und von dem her ist das wirklich nur der erste Schritt gewesen. Es ist auch eben erst die erste Abstimmung gewesen.
Herr Henni, wie ist denn die Einschätzung von Ihrer Seite von dem Abstimmungsresultat?
Um das Resultat richtig einzuschätzen, muss man vielleicht folgende Zahlen noch zur Kenntnis nehmen. Wir haben dann am Abstimmungssonntag eine repräsentative Umfrage gemacht in der Schweiz und haben gefragt, ihr lieben Schweizerinnen und Schweizer, ist jetzt damit das Thema vom Tisch? Da haben 69% gesagt, sie rechnen mit einer zweiten Abstimmung. Ich glaube, damit kann man sich selber ein gutes Bild machen, eine Einschätzung. Also, das ist erstmals gesehen in der Welt, in der Schweiz. Es hat eine Zustimmung gegeben, also fast jeder Vierte hat zugestimmt. Und die meisten rechnen damit, das geht weiter. Es wird dann mal in 3, 5, 10 Jahren eine zweite Abstimmung geben. Ich glaube, so hat man es richtig eingeschätzt. Und eben die internationale Ausstrahlung ist sehr, sehr gross gewesen.
Jetzt steht dann auch für Sie eine zweite Abstimmung dem nächsten Mal auf dem Programm. Haben Sie sich das als Ziel gesetzt?
Ja, da muss man aufpassen. Das geht ja nicht einfach im Hauruck-Verfahren, sondern das muss ja abgespürt sein. Und ich glaube, heute und morgen ist noch gar nicht Zeit, jetzt schon wieder eine Abstimmung zu machen. Aber ich bin ganz sicher, dass es dann im Verlauf der 20er Jahre nochmal eine Lancierung gibt von diesem Thema, wahrscheinlich wieder eine Volksinitiative. Und ich denke, dort wird man eine Zustimmung haben, die schon über 30% wird sein. Also wir wissen ja nicht, was alles noch passiert dazwischen, aber so würde ich eigentlich sehr mal, soweit man das überhaupt kann absehen, so ein paar Fahnen einstecken.
Was könnte man bei einer zweiten Abstimmung anders machen?
Wenn man die Analysen anschaut, was sind die Hauptgründe von der Ablehnung in der ersten Abstimmung, ist die Vorstellung, dass die meisten sich die Finanzierung nicht können vorstellen, weil sie haben gemeint, das Grundeinkommen sei ein zusätzliches Einkommen. Wir haben das natürlich 100-fach kommuniziert, also dass es nicht mehr Geld ist, sondern mehr Freiheit schlussendlich. Mehr Freiheit heisst mehr Verantwortung. Und in der zweiten Abstimmung wird es wichtig sein, dass wir das Argument können entschärfen, oder? Und ich würde auch darauf schauen, dass wir bei der zweiten Abstimmung Parteien dort vielleicht zu einer Stimmfreigabe kommen. Wir haben jetzt Ablehnung gehabt durchs Band, oder? Bei den Grünen haben wir eine Zustimmung gehabt. Und dass Parteien vielleicht in dieser zweiten Abstimmung noch eine weniger wichtigere Rolle spielen. Es ist eben nicht eine linke Idee oder es ist nicht nur eine liberale Idee, sondern es bringt eben gerade die zwei Grundideale und Grundkomponenten von der Politik überhaupt zusammen, nämlich dass wir sozial sein wollen miteinander, dass wir aber gleichzeitig liberal sein miteinander. Also das soziale Herz und der liberale Verstand wirken durch die Idee vom Grundeinkommen verbunden. Es ist also überparteilich. Ich glaube, darauf müssen wir auch achten bei der zweiten Abstimmung.
Als letzte Frage. In dieser Sendung dreht sich ums Thema Arbeit. Im Zusammenhang dazu, wie kann das bedingungslose Grundeinkommen unser alltägliches Leben verändern?
Die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen stellt ja Fragen an jede Person einzeln. Was würdest denn du schaffen, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Also das bedingungslose Grundeinkommen gibt eine Vision von einem selbstbestimmten Leben, selbstbestimmt eben auch in der Arbeit. Und Arbeit ist ja eigentlich eine wunderbare Sache. Im schlechtesten Fall ist es etwas, was man muss machen, ist es Zwangsarbeit oder sogar Sklavenarbeit, oder? Und im besten Fall ist Arbeit das, was ich selber bestimme, und dann ist es eigentlich die höchste menschliche Form, was es überhaupt gibt, die selbstbestimmte Arbeit. Und das bedingungslose Grundeinkommen macht quasi der Brückenschlag quasi von der fremdbestimmten Arbeit zu der selbstbestimmten Arbeit.
Wie wir von Daniel Henni gehört haben, ist das bedingungslose Grundeinkommen also noch längst nicht vom Tisch. Es ist sicher interessant, weiterzuverfolgen, wenn das Thema wieder aktuell wird.
Kanal K.
Wir sind kurz vor dem Ende von dem ersten Mai-Special, wo es ums Thema Arbeit gegangen ist. Unter anderem hast du gehört, wie der junge Glarner Jonas Müller seinen sicheren Arbeitsplatz an den Nagel gehängt hat, um am anderen Ende der Welt ein eigenes Kinderhilfswerk zu gründen oder über den Aargauischen Gewerkschaftsbund und was der 1. Mai für sie bedeutet hat. Wenn du jetzt noch nicht weisst, was machen, gang auf Brugg an Neumärtplatz. Dort gibt's jetzt noch Festbetrieb mit feinen türkischen Suppen. Oder du gehst auf den Holzmärz in Aarau. Dort gibt's Info und Märzstände mit Live-Musik. Weiter wünsche ich dir natürlich noch einen schönen Mittwochabend und hoffe, dass dir morgen die Arbeit ein bisschen leichter fällt. Falls du die Sendung verpasst hast oder deinem Chef willst zeigen, kannst du sie online als Podcast auf kanalk.ch abladen. Das war eine Produktion von Stage on Air mit Radio Kanal K. Für dich am Mikrofon geschafft hat der Michi Gobeli.
Priester Putz von Pizza Bäcker Proktologen. Wollen lieber Popeln, Pöbeln, Prügeln, Drogen. Lehrer, Kellner, Gärtner, Banker, Broker, Richter. Sehnen sich nach Doppeltankung durch den Trichter. Seelenkärtner, Viehbefruchter, Astronauten. Würden gern im Weltraum schunkeln, schrufen, saufen. Profi-Kicker, Paparazzi, Taxifahrer. Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers.